Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Bei einem schweren Zugunglück in Belgien werden mindestens 18 Menschen getötet. Die Unfallursache ist noch nicht vollständig geklärt. Libyen verweigert allen europäischen Bürgern ab sofort die Einreise, außer den Engländern. Für Schweizer wird es einfacher, in ausländischen Studienprogrammen und Berufspraktikas mitzumachen. Das Wetter morgen liegt über dem Mittelland Hochnebel, der sich später ein wenig auflöst. In den Alpen ist es sonnig, im Süden bewölkt. Info 3 am Mikrofon sind Nicoletta Cimino und Silvan Fischer mit den Nachrichten.
Beim Zusammenstoß zweier Züge nahe der belgischen Hauptstadt Brüssel sind nach offiziellen Angaben mindestens 18 Menschen getötet worden. Dutzende wurden verletzt. Nach offiziellen Angaben überfuhr einer der Lokführer vermutlich ein Haltesignal. Wegen des Unfalls war der Zugverkehr von Belgien nach Frankreich und Großbritannien gestört. Libyen stellt für EU-Bürger ab sofort keine Einreisevisa mehr aus. Von der Regelung ausgenommen sind die Briten. Gründe für diese Entscheidung wurden von Seiten Libyens nicht genannt. Das italienische Außenministerium hat den Visastopp für seine Bürger bestätigt. Es äußerte die Vermutung, die Maßnahme sei eine Vergeltung in der Affäre um die zwei festgehaltenen Schweizer in Libyen. Die EU hatte sich in der Sache hinter die Schweiz gestellt. Außerdem hatte sie die Einreise für Libyen, die der Regierung nahestehen, in die EU erschwert. Bundesrat Didier Burkhalter hat in Brüssel das bilaterale Bildungsabkommen zwischen der Schweiz und der EU unterschrieben. Das Abkommen ermöglicht Personen aus der Schweiz den gleichberechtigten Zugang zu Bildungs- und Jugendprogrammen der EU. Gefördert werden sollen unter anderem die Mobilität der Studierenden über das sogenannte Austauschprogramm Erasmus. Aber auch Berufstätige sollen dank Praktika im Ausland profitieren können. Die Schweiz zahlt für diese Bildungsprogramme rund 75 Millionen Franken. Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat die Lehren aus der Informationspanne im Zusammenhang mit der Schweinegrippe gezogen. So hat Swissmedic neu Zugang zu Informationen der Heilmittelbehörden der EU. Ein neuer Schweinegrippeimpfstoff könnte damit in der Schweiz schneller eingeführt werden, als dies im vergangenen Herbst der Fall war, teilte das eidgenössische Innendepartement mit. Die Verhandlungen mit der EU hat Swissmedic im Auftrag des Bundesrats aufgenommen. Auch wenn die israelische Regierung im vergangenen November verboten hatte, im besetzten Westjordanland neue israelische Häuser zu erstellen, an vielen Orten wird weiter gebaut. Der stellvertretende israelische Verteidigungsminister sagte im Parlament, in 28 Siedlungen liefen die Baumaschinen weiter. Die israelische Friedensbewegung Peace Now sprach daraufhin sogar von einer weiteren Bautätigkeit in 33 Siedlungen. Teilweise werde auch nachts oder am jüdischen Wochenende gearbeitet. In Pakistan haben zahlreiche Anwälte ihre Arbeit vor Gericht niedergelegt. Sie protestieren gegen die Ernennung zweier Richter durch Präsident Zardari. Zardari habe die Berufung der beiden Richter nicht mit der übrigen Richterschaft abgesprochen. Dies verstoße gegen die Verfassung, lautet die Kritik der Anwälte. Schon vor zwei Jahren löste ein Streit zwischen dem damaligen Präsidenten Musharraf und dem obersten Gericht eine Protestwelle bei Anwälten aus. Darauf kam es zu einem Machtwechsel. 6,8 Milliarden Menschen leben zurzeit auf der Erde und Handyverträge gibt es 4,6 Milliarden. Damit haben im Schnitt 2 von 3 Erdenbürgern einen Vertrag mit einem Handytelefonieanbieter. Die Zahlen der Handyverträge wurden heute von der UNO-Behörde für Telekommunikation bekannt gegeben. Je nach Weltgegend ist die Benutzung des Handys offenbar recht unterschiedlich. Im Westen würden umfassende Kommunikationsanwendungen via Handy immer beliebter. In Entwicklungsländern dagegen habe die Abwicklung von Gesundheitsdiensten große Bedeutung. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, stand kurz vor Schluss bei 6.435 Punkten plus 0,3%. Die amerikanischen Märkte sind wegen eines Feiertages geschlossen. Der Euro wird zu 1.4662 gehandelt und der Dollar zu 1.0793.
Info 3 Abend. Die Themen.
Darüber berichten wir in den nächsten Minuten. Schock in Belgien. Nach dem tödlichen Zugunglück im Morgenverkehr sind noch wichtige Fragen unbeantwortet. Dann, eine neue Strategie brauchen die Schweizer Banken. Weißgeld heißt das Zauberwort. Und Segelnde Multimillionäre gegen skifahrende Bergler, warum das Schweizer Publikum wieder mehr auf Küsch und Go setzt als auf Alinghi. Zuerst jetzt aber noch die Wetterprognosen und die Verkehrsübersicht.
Das Wetter. Morgen Dienstag hat es im Norden Hochnebelfelder. Diese lockern sich tagsüber auf. In den Alpen ist es sonnig, im Süden bewölkt. Die Temperatur liegt zwischen 1 und 4 Grad. Die RS3-Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. Stau wegen verlorener Ladung in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Basel zwischen Luzern-Horb und Emmen-Süd. Außerdem stockender Verkehr wegen Überlastung in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Seebach und Affaltern sowie Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affaltern.
Info 3 Abend.
Als wenn die Erde bebte, so schilderte ein Passagier den verheerenden Zusammenstoß von zwei Zügen heute Morgen nahe der belgischen Hauptstadt Brüssel. Die Frontalkollision ist das schwerste Zugunglück in Belgien seit Jahren. Mindestens 18 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Passagiere sind mit Verletzungen ins Spital gebracht worden. Die Retter sind im Moment immer noch daran, weitere Opfer aus den Zugwracks zu bergen. Martin Bohne berichtet.
Der Schock kam um 8.28 Uhr. Zwischen den Bahnhöfen Beusingen und Halle, etwa 15 Kilometer südwestlich von Brüssel, stießen zwei Regionalzüge frontal zusammen. Mitten in der morgendlichen Hauptverkehrszeit. Zum Glück waren die Züge wegen der Karnevalsferien mit weniger Berufspendlern besetzt als sonst. Der Zusammenprall war so stark, dass die Triebwagen übereinander geschoben und völlig zerstört wurden. Viele Waggons sprangen aus den Gleisen und kippten um. Eine Frau aus dem ersten Wagen, die wie durch ein Wunder mit einigen Schrammen davonkam, berichtet.
On a entendu une forte déflagration, tout a été sans dessus dessous, les gens et les affaires, les sièges et j'ai vraiment eu la chance, voilà.
Man hat einen starken Knall gehört. Alles ist durcheinander geflogen, das Gepäck, die Sitze und ich habe wirklich Glück gehabt. Ebenso wie dieser Passagier.
Moi, je suis rentré en collision frontale avec mon voisin de devant. Donc bon, j'ai juste une bosse, lui est plus blessé, mais
ich bin voll mit meinem vorderen Nachbarn zusammengekracht. Ich habe nur eine Beule, er ist wohl mehr verletzt. Aber ansonsten habe ich gar nicht richtig mitbekommen, was passiert ist. Viele Menschen hatten weniger Glück als diese beiden. Weit über 100 Verletzte mussten in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Opferbilanz ist hoch und noch kann keiner sagen, wie viele Menschen sich noch an den ineinander verkeilten ersten Waggons befinden.
Der Brandgeist.
Dort arbeiten noch die Rettungsmannschaften, um Eingeschlossene zu befreien und die Toten zu bergen. Wahrscheinlich hat menschliches Versagen zu dem Unglück geführt. Das hat der Gouverneur der Provinz Flämisch-Brabant, Lodewijk de Witte, bekannt gegeben.
Vermutlich het gevolg zou zijn van een stoplicht dat niet gevolgd is zoals het hoort.
Vermutlich habe der Lokführer des einen Zuges ein rotes Haltesignal nicht befolgt. Die Eisenbahngesellschaft will das aber noch nicht bestätigen. Es handelt sich um eines der schlimmsten Zugunglücke in Belgien der letzten Jahrzehnte. Der belgische König und Ministerpräsident Leterme haben einen Besuch am Unglücksort angekündigt. Der Bahnverkehr in Belgien wurde durch das Unglück stark gestört, auch der internationale. So verkehren die Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Brüssel und Paris vorerst nicht. Ebenso wenig der Eurostar nach London.
Info 3 Abend.
Am Treffen der Finanzminister der deutschsprachigen europäischen Länder in Luxemburg bekräftigte Finanzminister Hans-Rudolf Merz gestern, die Schweiz wolle keinen automatischen Informationsaustausch mit der EU. In der Schweiz selber wird gleichzeitig immer klarer, dass sich das Land stärker bewegen muss. Weißgeldstrategie heißt das Zauberwort für immer mehr Politiker und Politikerinnen von links bis rechts. Auch im Bundesrat ist dies ein Thema, doch nicht alle, die von Weißgeldstrategie reden, meinen dasselbe damit. Oliver Washington.
Ein Wort macht zurzeit die Runde, wenn es um eine Weißgeldstrategie geht, das Wort Deklarationspflicht. Zwei Varianten stehen zur Diskussion. Bei der ersten würde der Bankkunde mit seiner Unterschrift bestätigen, dass er das Geld in seinem Heimatland versteuert hat. Bankenprofessor Manuel Ammann erklärt.
Der große Vorteil, wenn der Kunde das bestätigt, ist die Tatsache, dass die Bank nicht mehr im Verdacht stünde, eben Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu leisten.
Der Kunde könnte mit seiner Unterschrift aber auch etwas vortäuschen. Deshalb sagt Manuel Ammann weiter.
Das würde sicher nicht ausschließen, dass weiterhin schwarze Gelder in die Schweiz kommen, denn der Kunde könnte ja falsch deklarieren, aber es wäre von Seiten der Banken aus ganz klar das Signal an den Kunden, Schwarzgelder wollen wir nicht und der Kunde muss es sogar bestätigen.
Aber Manuel Ammann bezweifelt, dass sich die EU mit einer solchen Selbstdeklaration zufrieden geben würde. Weiter geht eine zweite Variante, bei welcher der Bankkunde Belege der heimischen Steuerbehörde präsentieren müsste, dass er sein Geld versteuert hat. Hier aber sieht Manuel Ammann Probleme für die Banken.
Der Nachteil für die Banken ist natürlich, dass sie eigentlich zum Steuerprüfer des Kunden würden, was wieder einige Risiken natürlich auch mit sich bringt.
Risiken, das heißt konkret?
Banken könnten dann Fehlern unterlaufen, wenn man von ganz unterschiedlichen Ländern mit ganz unterschiedlichen Dokumenten da beliefert wird. Sie kommen dann quasi in die Mitverantwortung, dass der Kunde auch seine Gelder wirklich steuerlich deklariert. Ich denke, das wird nicht im Interesse der Banken sein.
Eine ähnliche Diskussion habe die Schweiz bereits einmal geführt, ergänzt Strafrechtler Marc Piet, vor 10, 15 Jahren über die Geldwäscherei. Da hätten die Bankkunden anfänglich einfach die Herkunft der Gelder deklarieren müssen. Erst in einem zweiten Schritt sei man dazu übergegangen, dass die Banken die Angaben auch überprüfen müssen. Der Grund sei klar.
Naja, es war relativ einfach, die Unwahrheit zu sagen und ist auch immer wieder vorgekommen. Und da wollte man doch etwas hartnäckiger sein.
Übertragen auf die Weißgeldstrategie heißt das, wenn die Schweiz konsequent eine solche Strategie verfolgen will, müssten die Kunden eigentlich Steuerbelege präsentieren und die Banken müssten diese auch überprüfen. Die Schweiz würde sich damit aber Wettbewerbsnachteile einhandeln im Vergleich zu anderen Bankenplätzen, so Marc Piet. Stellt sich noch die Frage, ob die EU mit dieser zweiten Variante zufrieden wäre. Manuel Ammann.
Ich würde behaupten, dass die EU wahrscheinlich nicht zufrieden ist damit, denn die EU will den automatischen Informationsaustausch, aber letztlich ist das Verhandlungssache.
Es ist also fraglich, ob sich die Schweiz und die EU auf einen Kompromiss werden einigen können und ob die Schweiz den automatischen Informationsaustausch wird anwenden können.
Info 3 Abend.
Vor 7 Jahren wurde das Binnenland Schweiz plötzlich eine Segelnation. Ernesto Bertarelli gewann Medaillen in den America's Cup. Die Euphorie hierzulande war riesig. Jetzt ist das Segelmärchen zu Ende. Alinghi hat den Cup gegen BMW Oracle verloren und irritierenderweise hält sich die Traurigkeit der breiten Öffentlichkeit in Grenzen. Man fiebert wieder lieber mit den Skifahrern mit, wie zu Zeiten von Russi, Figini, Zurbriggen und Schneider. Von der Segelnation zurück zur Skination, Juliette Leuthold berichtet.
Im Jahr 2003, als Ernesto Bertarelli und sein Team Alinghi die Segelwelt auf den Kopf stellten, hatten die Schweizer Skifahrer eben gerade eine Weltmeisterschaft hinter sich. Die Bilanz von St. Moritz fiel durchzogen aus. 2 Silber- und 2 Bronzemedaillen, nur Platz 6 im Medaillenspiegel und vor allem keine Goldmedaille bei der Heim-WM. Eine magere Ausbeute der helvetischen Skifahrerinnen und Skifahrer. Der Triumph der Segler war deshalb der willkommene Balsam auf die angekratzte Schweizer Sportseele. Zum ersten Mal überhaupt gewann ein Binnenland den America's Cup, die älteste Sporttrophäe der Welt. Es blieb nicht bei diesem einen Erfolg, der Segeltraum ging weiter. 4 Jahre später verteidigte Alinghi den Cup vor Valencia. Etwa zur gleichen Zeit kämpften auch die Schweizer Skifahrer wieder um Pokale und Medaillen. 2007 bei der Weltmeisterschaft im schwedischen Åre steigerten sie sich im Medaillenspiegel auf Rang 4. 6 Medaillen waren die Ausbeute, darunter die goldene von Daniel Albrecht in der Superkombination. Die Schweizer Skifahrer kamen also immer besser in Fahrt, der Schweizer Segeltraum hingegen verwandelte sich langsam aber sicher in einen Albtraum. Alinghi und sein Herausforderer BMW Oracle konnten sich nicht einigen, unter welchen Regeln um den nächsten America's Cup gesegelt werden soll. Ein über 2-jähriger Rechtsstreit begann. Auch dass der 33. Cup vor Valencia entschieden werden sollte, hatte ein Gericht verfügt. Nun ist die Schweizer Segelnation am Boden. Die rosigen Olympia-Aussichten der Skifahrer kommen deshalb gerade recht. 4 Schweizer haben heute Abend die Chance, eine der begehrtesten olympischen Medaillen zu gewinnen. Gold in der Abfahrt. Didier Güsch, Carlo Janka, Ambrosi Hoffmann und Didier Defago. Es wäre das erste Abfahrts-Olympiagold seit Calgary 1988 und seit dem Triumph von Pirmin Zurbriggen.
Die olympische Abfahrt der Männer in Whistler beginnt heute, sofern das Wetter mitspielt, um 19.30 Uhr Schweizer Zeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.